SRF 1.
Espresso.
Ja, so die Winterzeit, wo wir mit drinnen stecken, die hat es in sich. Ja, die Enten sind am Husten, Schnupfen, Grippewelle ist unterwegs, die halbe Schweiz liegt im Bett. Und was machen wir denn? Dann kaufen sich ganz, ganz viele Leute eines von diesen bewährten Grippemitteln mit dem Wirkstoff Paracetamol. Wichtig ist einfach, dass man nicht zu viel davon nimmt, oder? Roland Wermelinger vom Espresso.
Ja, und wir erklären jetzt dann gerade, warum man eben nicht ein Neocitran nach dem anderen trinken sollte, wenn die Nase tropft und der Hals wehtut. Und wieder einmal Olivenöl. Bei Test gehen die immer wieder durch, außer wenn der Bund untersucht. Da ist plötzlich alles tipptopp. Die Schweiz ist also zünftig am Husten und Schnudern. Grippe geht um. Gegen die Schnudernase gibt es allerlei Tabletten, Sirup, Zäpfli, Pülferli, Medikamente, die man ohne Rezept in der Apotheke bekommt. Und wo vielmal eben das Paracetamol drin ist. Ein Stoff, der Fieber senkt und hilft gegen Kopfweh, Halsweh, Zahnweh, Rückenweh, Gelenkschmerzen. Und gerade weil es so viele rezeptfreie Medikamente mit dem Paracetamol gibt, ist die Gefahr, dass die Leute zu viel davon schlucken. Stefan Wüttrich.
Es sind vor allem Kinder, die immer wieder mal zu viel Paracetamol verwischen. Pro Jahr passiert es im Schnitt gut 200 Mal. Erwachsene, die aus Versehen zu viel Paracetamol schlucken, gibt es etwa halb so viel. Das zeigen Zahlen von Toxinfo, der Informationsstelle für Vergiftungen in der Schweiz. Ihr Direktor, der Hugo Kupferschmidt, sagt, gerade jetzt während der Grippesaison passiert es am meisten.
Während der Grippesaison ist das Risiko höher, weil man eben unter Umständen gegen Schmerzen und gegen Grippe und gegen Fieber jedes Medikament nimmt. Und die Chance ist relativ groß, dass in allen diesen Medikamenten Paracetamol drin hat. Und da könnte es dann passieren, dass die maximale Dosis, so erlaubt ist, pro Tag überschritten wird.
Für Erwachsene liegt die maximale Dosis pro Tag bei 4 Gramm. Bei Kindern ist sie tiefer, dort kommt es darauf an, wie schwer das Kind ist. Ja, und genau da passiert eben den Eltern manchmal ein Fehler. Zum Beispiel, wenn sie ihrem Kind ein Zäpfli geben.
Bei den paracetamolhaltigen Zäpfli gibt es verschiedene Stärken für die verschiedenen Altersgruppen. Und das ist auch immer wieder ein Anlass zu einer falschen Verabreichung, dass die Eltern an den kleinen Kind Zäpfli geben für ein älteres Kind und damit das Kind zu viel Paracetamol bekommen hat.
Die Überdosierungen bei Kindern, die Toxinfo registriert, die Überdosierungen sind meistens nicht gerade lebensbedrohlich. Trotzdem soll man als Eltern aufpassen, wenn man seinem Kind paracetamolhaltige Präparate gibt, sagt der Hugo Kupferschmidt.
Weil es natürlich in einem ungünstigen Fall können verschiedene Faktoren zusammenkommen und es kann sich dann gleich irgendwie so zusammenaddieren, dass man im problematischen Bereich kommt von der Dosis her.
Und dann wird es eben wirklich gefährlich. Die Leber baut Paracetamol in unserem Körper ab und wenn zu viel Paracetamol im Körper ist, dann macht das die Leber kaputt.
Die Leberzellen können absterben und wenn das ein bestimmtes Ausmaß annimmt, dann stellt die ganze Leber ihren Dienst ein.
Das Problem, sie merken nicht sofort, ob sie oder ihr Kind zu viel Paracetamol verwischt haben. Symptome gibt es nämlich erst so nach 1 bis 2 Tagen. Darum, wenn Sie mal vermuten, es könnte zu viel gewesen sein, dann am gescheitsten gerade sofort ein Telefon auf Nummer 145, Notfallnummer für Vergiftungen. Bei den Apotheken, die die rezeptfreien Paracetamol-Medikamente verkaufen, kennt man die Gefahr natürlich. Der Fabian Wosche, Direktor vom Apothekerverband PharmaSuisse, sagt:
Das Problem ist eben, es braucht nur einmal eine Vergiftung. Also es ist nicht unbedingt die chronische Vergiftung, die da im Vordergrund steht, sondern eben auch die akute. Und das ist dann schnell mal passiert, wenn man eine starke Grippe hat. Dann gilt meistens die Devise, viel hilft viel. Und dann kann das die Leber dann zu einer Funktionskrise führen.
Es reicht also, wenn man einmal zu viel Paracetamol verwischt, um die Leber nachhaltig kaputt zu machen. Und genau das ist auch der Grund, warum Ihnen die Apothekerin oder der Apotheker all die Fragen stellt. Für wer ist es? Kennen Sie es? Nehmen Sie noch andere Medikamente? Wenn Sie nämlich etwas posten, wo Paracetamol drin hat, dann leuchtet dort bei der Kasse eine Warnung auf.
Die Warnmeldungen zeigen einfach, dass man die Kontrollfragen zur Sicherheit nicht außer Acht lassen. Also es ist keine Polizistenrolle, sondern es ist eine Rolle, zu informieren. Was sie dann mit dieser Information machen, ist ihnen freigestellt. Aber man hat festgestellt, dass die meisten die Ratschläge zur Sicherheit von Medikationen befolgen.
Und wer dem Apotheker nicht so genau zugelost hat, der schaut am gescheitsten daheim dann noch auf einen Zettel. Dort steht alles drin, was sie zur Dosierung müssen wissen.
Der Kassensturz hat gestern Abend eine neue Abgassauberei vorgestellt. Das mal geht es um Lastwagen. Dank riesigen technischen Fortschritt sind das eigentlich nicht mehr die Dreckschleudern von früher, lassen massiv weniger Stickoxid in die Luft. Das macht Fahrzeuge im Unterhalt ein bisschen teurer. Und das führt jetzt dazu, dass findige Lastwagenunternehmen vor allem aus Osteuropa manipulieren. Und zwar so, dass ihre Lastwagen keinen Zusatzstoff mehr brauchen für die Abgasreinigung. Wie machen sie das? Sie bauen ein kleines Gerät im Motor ein. Der Automobilingenieur Christian Bach von der EMPA hat gestern im Kassensturz erklärt, wie es funktioniert.
Ja, das Gerät wandelt die Signale, die von diesen Sensoren kommen, die das System überwachen, die zum Beispiel würde sagen, funktioniert nicht, weil kein AdBlue eingespritzt wird, in Signale um, die positiv sind. Das heisst, es wird dem Steuergerät signalisiert, es ist alles okay, obwohl hinter dem Gerät eigentlich überhaupt nichts funktioniert.
Experten von der Universität Heidelberg haben schon in Deutschland und jetzt auch in der Schweiz Lastwagen gemessen, die wahrscheinlich mit so einem Gerät ausgerüstet sind. Und die Luft wieder mit Stickoxid verpesten wie zu alten Zeiten. Plus 90%. Kontrollstellen vom Bund, die merken jetzt, was los ist und suchen gezielt nach dem Piss. Wir haben Ihnen den Kassensturzbeitrag zum Nachschauen parat gemacht auf srf.ch/espresso. Und dort sehen Sie auch, wie das Trickli funktioniert. Sie hören das Konsumentenmagazin Espresso auf SRF 1.20 ab 8. Olivenöl-Tests, die zeigen immer wieder, dass ganz viel schlechtes Olivenöl verkauft wird. Jetzt gibt es zwei neue Untersuchungen. Eine aus Deutschland, eine aus der Schweiz. Die Resultate widersprechen sich. Beim deutschen Test von der Stiftung Warentest da haben sie wieder unappetitliches Zeug gefunden. In der Schweiz alles okay. Der Rolf Mundwiler ist Testredaktor in der Redaktion Kassensturz Espresso. Von 24 Öl im deutschen Test sind 10 durchgefallen. Ja, da habe ich ihn gefragt, was stimmt mit diesen Ölen denn nicht?
Alle die 10 Öle hatten Geschmacksfehler. Sie sind stichig, schlammig, alt oder ranzig. Stichig und schlammig sind Wörter, die einem vielleicht nicht so viel sagen, aber alt und ranzig, das versteht man ja gut. Das sind alles offizielle Begriffe zum Fehler von schlechten Olivenöl beschreiben. Und dass das auch klar gesagt ist, Öl mit tätigen Geschmacksfeldern dürften natürlich nicht mit extra Vergine angeschrieben sein. Die Bezeichnung ist reserviert für beste Qualität und es gibt auch klare Regeln dafür.
Ja, und jetzt alt und ranziges Öl, wenn man das so hört, das ist ja grusig, das ist total unappetitlich. Von wo kommt das?
Hauptsächlich mal von schlechten Oliven, wenn die Oliven zu reif sind oder sogar vom Boden aufgelesen worden sind, kann kein gutes Olivenöl rauskommen. Dann ist auch wichtig, dass die Oliven nach dem Erntrast zu Öl verarbeitet werden. Stehen die Oliven nämlich noch 2-3 Tage rum, dann fangen sie an zu faulen und an zu schimmeln.
Also die Qualität der Oliven ist ein Thema. Gibt es noch mehr, wo nicht gut war?
Jenseits sind auch die Schadstoffe in diesen Öl gewesen. In vielen hat es zum Beispiel Mosch und Muadin gehabt, oder beides. Das sind Stoffe, die aus Mineralöl kommen. Dort die Rückstände können von Abgas stammen, von Maschinenöl in der Verarbeitung. Und zum Teil hat es auch Pflanzenschutzmittel drin. Und das ist darum ein Problem, weil Mosch sich im Körper anreichert und Mua wahrscheinlich krebserregend sind. In einem Olivenöl hat sogar einen verbotenen Weichmacher drin gehabt. Das Öl gibt es aber in der Schweiz nicht.
Das klingt alles nicht so cool. Wir reden ja hier über einen deutschen Test. Was bedeuten die Resultate jetzt für die Schweiz?
Die meisten schlimmen Öle aus dem Test kommen von deutschen Detailhändlern wie Norma, Kaisers, Penny und Real. Das ist wichtig für all die, die gerne mal im Deutschen gehen posten. Dann sind auch 2 Öl von der Marke Garabelli, das ist eine bekannte Marke, durchgefallen. Und die Öl von den Discounter Aldi und Lidl sind immerhin akzeptabel gewesen. Auch die beiden Bertolli-Öl Originale und Robusta, die kann man beide in der Schweiz kaufen.
Bei deinen Recherchen da hast du auch herausgefunden, dass das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit, BLV, in der Schweiz auch selber 36 Olivenöl analysieren lassen hat. Die Resultate sehen jetzt aber ganz anders aus. Alle Öle sind in Ordnung. Das hat dich jetzt sicher ein bisschen überrascht.
Ja, meine Reaktion war, das ist überhaupt nicht möglich. Alle unabhängigen und seriösen Tests der letzten Jahre haben gezeigt, dass ein rechter Teil von diesen Öl einfach eine mindere Qualität hat und auch nicht als extra Vergine verkauft werden. Und jetzt kommt die amtliche Schweizer Behörde mit einer Untersuchung, die sagt, es ist eigentlich alles tiptop, es gibt kein Qualitätsproblem, das geht einfach nicht auf.
Ein klarer Verdacht. Was sagt denn das BLV selber? Was sagt der Bund da dazu?
Der zuständige Leiter vom BLV, Doris Benziger, hat mir gesagt, dass er auch überrascht ist. Eine Erklärung dafür, wieso die Öle jetzt plötzlich gut sein sollten, das hat er aber auch nicht. Er sagt einfach, die Untersuchung zeigt, alle testeten Öl, die gesetzlichen Richtlinien erfüllen und wir müssen weiter dranbleiben, immerhin.
Als Testredakteur von unserer Redaktion «Kassensturz Espresso» verfolgst du ja die Tests, die Olivenöl-Tests, schon ganz lang. Und du traust dieser Sache nicht. Jetzt, wie ordnest du den Widerspruch ein?
Eine Erklärung ist die Art der Untersuchung. Das BLV hat nur eine chemische Analyse machen, aber keine Degustation. Auch nicht getestet haben sie Fremdstoffe wie Mosch, Mua und Weichmacher, die Fremdstoffe, die wir jetzt gerade darüber geredet haben.
Also was denn, welche Öle hat denn das BLV überhaupt getestet?
Das gibt das BLV eben nicht bekannt. Und das ist natürlich schade. Wenn man das wüsste, welche Öle analysiert worden wäre, könnte man sicher Rückschlüsse daraus ziehen. Und vor allem könnte man sie ganz einfach degustieren.
Sagt der Kassensturz-Espresso-Testredakteur Rolf Mundwiler. Weil eben degustiert worden sind die Öle bei der Untersuchung vom Bund. Eben nicht.
Mehr zu den Resultaten findet ihr auch online, und zwar bei uns auf srf.ch/espresso.
SRF 1 Espresso.
Und das ist Musik von den Gibson Brothers. Que sera mi vida. Richtige Lebenslust. Am Mittwochmorgen für eure Morgenplanung. 4 Minuten noch, dann ist es 8:30. Schönen Mittwoch allerseits.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.